Einen schönen guten Morgen, liebe Patienten. Bitte legen Sie sich jetzt zur Messung der Radioaktivität bereit, stellen das Kopfteil flach und legen die Kissen an die Wand. Danke.
Dieser graue Deckel, den Sie oben an der Decke sehen, ist mit unserem Computer verbunden. Da wird die Aktivität gemessen, und zwar die Aktivität, die in der Schilddrüse ist. Sie bekommen ja eine bestimmte Aktivität am ersten Tag durch eine Kapsel zugeführt. Wir machen dann abends die erste Messung. Das heißt, wir machen zwei Messungen, eine morgens um 7, eine abends um 7. Da ist ein Sensor drin und der gibt uns auf dem Computer vorne an, wie viel Strahlung in Ihrer Schilddrüse noch ist. Sie müssen laut Strahlenschutzgesetz in Deutschland einen bestimmten Grenzwert erreichen. Wenn Sie den erreicht haben, werden Sie sofort entlassen.
Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Eine Sendung von Sabine Schütze-Kurt.
Guten Tag, ich bin Schwester Sabine. Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer.
Gerne.
Wir haben hier einen elektrischen Öffner. Die Türen sind sehr schwer, deswegen für die Patienten als Erleichterung und für uns.
Warum sind die Türen so schwer?
Da ist Blei drin zum Schutz für das Personal, für diese Radioaktivität. Ist diese ganze Station, die Wände, die Fenster, die Türen, ist überall etwas Blei drin. Wir haben auch hier Bleiwände. Einmal vor diesem Bett, einmal die Mauer vor diesem Bett, um dem Personal einfach einen gewissen Schutz zu geben. Hier ist Ihr Bett. Sie haben ein eigenes Telefon. Sie haben einen eigenen Fernseher.
Ist das hier Big Brother? Da oben sehe ich zwei Kameras.
Ja, wir haben also hier zwei Kameras, für jedes Bett eine. Wir brauchen das in der Regel nur, wenn wir Patienten haben, die pflegebedürftig sind, die noch andere Begleiterkrankungen haben, wo es notwendig ist, sie mal über einen bestimmten Zeitraum zu beobachten.
Also das ist, damit sie nicht einmal öfter als nötig in das Zimmer kommen.
So ist es.
Alles klar.
Da haben wir noch Wasser. Sie können Wasser trinken, so viel wie Sie möchten. Wird jeden Tag von den Schwestern aufgefüllt. Wir haben auch Apfelsaft da. Sie sagen uns, was Sie möchten, und das, was möglich ist, machen wir möglich.
Ein rund 20 Quadratmeter großes Zimmer mit glattem Linoleumboden, zwei stählernen Krankenhausbetten, einem winzigen Tisch und unübersehbare in den Raum ragende Bleiwände. Das ist also mein Reich für die nächsten 5 Tage. Unerreichbar für Mann und Kinder, eingesperrt, weil die Strahlenschutzbestimmungen in Deutschland das so festlegen. Ich hatte die Wahl, aufgeschlitzter Hals oder ein paar Tage Zwangsurlaub im Krankenhaus. Die Entscheidung fiel mir leicht. Ich bin hier, weil ich eine Überfunktion der Schilddrüse habe. Eine Radiojodtherapie soll dafür sorgen, dass meine Schilddrüse wieder normal arbeitet. Bis vor kurzem habe ich meine Schilddrüse nie wahrgenommen und kaum mehr darüber gewusst, als dass es sie gibt und außerdem noch, dass sie irgendwie Jod braucht. Doch nun hat sich diese walnussgroße Drüse im Hals bemerkbar gemacht und mir gezeigt, dass es ohne sie nicht geht.
Das Interessante an diesem kleinen Organ Schilddrüse ist es ja, dass es dadurch, dass es Hormone in die Blutbahn produziert, die sich im ganzen Menschen verteilen, auch Auswirkungen auf den ganzen Menschen hat. Man kann in fast allen Zellen des Körpers Rezeptoren finden, an die sich die Schilddrüsenhormone dransetzen und dort eine Wirkung vermitteln. Viele dieser Wirkungen beruhen darauf, dass bestimmte Substanzen, zum Beispiel Enzyme, in höherer oder niedrigerer Menge hergestellt werden, in dem Moment, wo Schilddrüsenhormone auftauchen.
Der Endokrinologe Matthias Bayer hat vor über 25 Jahren sozusagen medizinische Bekanntschaft mit der Schilddrüse geschlossen. Seitdem hat ihn dieses kleine Organ nicht mehr losgelassen. Er weiß alles über sie. Bereits für den Fötus im Mutterleib spielt sie eine lebenswichtige Rolle. Schon da steuert die Schilddrüse die körperliche und geistige Entwicklung dieses ungeborenen Lebens. Neugeborene würden rasch an Entwicklungsverzögerungen leiden, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Ohne sie könnten Kinder nicht gesund heranwachsen. Während der Pubertät dann, eine Zeit der hormonellen Umstellung, ist die Schilddrüse nochmal besonders gefordert. Und auch bei uns Erwachsenen lenkt sie immer noch fast alle wichtigen Körperfunktionen.
Das Offensichtlichste, was man so als Mensch bemerken kann, wenn Schilddrüsenfunktionsstörungen da sind, sind zum Beispiel die Wirkungen am Herzmuskel. Und dort nicht nur am Muskel selbst, sondern auch an den Zellen, die für den Herzrhythmus, den Pulsschlag und die Intensität des Pulsschlages zuständig sind. Ein Mensch, der eine Überfunktion der Schilddrüse hat, entwickelt sehr häufig aus diesem Grund einen schnellen Herzschlag oder Herzrhythmusstörungen. Gerade ältere Menschen haben oft Beschwerden im Sinne von Herzschmerzen, sogenannte Angina pectoris, oder Schmerzen im Sinne einer Belastungsluftnot. Das hängt damit zusammen, dass der Herzmuskel zum Beispiel sehr viel mehr Sauerstoff verbraucht, wenn mehr Schilddrüsenhormone da sind. Wir wissen, dass zum Beispiel die Bewegung des Darms durch Schilddrüsenhormone erheblich beschleunigt werden kann. Der Darm hat dann nicht so viel Zeit, irgendwelche Nährstoffe rauszunehmen und gibt das, was in ihm ist, sozusagen als Durchfall viel schneller wieder ab, als es normalerweise machen würde.
Die Schilddrüse beeinflusst auch unsere Sexualität und Fruchtbarkeit. Produziert sie ihre Hormone nicht in der richtigen Menge, kann das eine Libido-Verminderung zur Folge haben. Und nicht nur das.
Es ist zum Beispiel so, dass wir, wenn ein Kinderwunsch besteht, der nicht erfüllt wird, sicherlich regelmäßig die Funktion der Schilddrüse nachschauen. Wir wissen zum Beispiel, dass bei einer Unterfunktion, dass zum Beispiel ein befruchtetes Ei sich nicht richtig einnisten kann, das ist eigentlich etwas ziemlich Häufiges. Und das ist was, was auf jeden Fall geklärt sein sollte, bevor man an irgendwelche dramatischeren Maßnahmen denkt.
Unsere Schilddrüse steuert nicht nur wichtige innere Körperfunktionen, sie hat auch Auswirkungen auf unser Äußeres und kann uns richtig schlecht aussehen lassen, meint Hautarzt Martin Böckers.
Natürliche Schönheit ist nur dann erzielbar, wenn wir eine gesunde Schilddrüse haben. Wenn die Schilddrüse nicht arbeitet, kann die Haut matt werden, glanzlos, strukturlos. Sie kann aufquellen und teigig sein. Haare und Nägel sind von normalen Schilddrüsenwerten außerordentlich abhängig. Wenn die Schilddrüsenwerte in die eine oder in die andere Richtung abweichen, werden die Nägel brüchig, es können Ablösungen auftreten und die Haare werden ebenso brüchig und sie werden vor allen Dingen auch glanzlos und dünn.
2 bis 3 Mal pro Woche lässt Dr. Böckers in seiner Praxis die Schilddrüsenwerte bestimmen, weil er sich mit den genannten Symptomen konfrontiert sieht. Meistens kann er dann die Schilddrüse als Ursache ausschließen. Doch immer wieder passiert es, dass eine Fehlfunktion vorliegt. Einige äußern sich sogar mit überraschenden Symptomen.
Dazu zählt der Verlust der seitlichen Augenbrauen, Knotenbildungen, Schleimansammlungen unter der Haut. Das äußert sich in rötlichen Knoten an den Schienbeinen, aber auch an anderen Körperstellen. Ein wichtiges Symptom einer Schilddrüsenstoffwechselstörung sind noch Lidschwellungen. Man könnte meinen, dass plötzlich die Unterlider geschwollen sind, weil man vielleicht ein Kosmetikum nicht mehr verträgt oder weil mit dem Auge etwas nicht in Ordnung ist. Aber Unterlidschwellungen, Lidschwellungen allgemein, die nicht innerhalb einer gewissen Zeit wieder zurückgehen und die sich etwas teigig anfühlen, sind ein Symptom einer Schilddrüsenüberfunktion. Dann kommt es auch zu Schwellungen an den Beinen und erst kürzlich hatte ich eine 90-jährige Patientin in meiner Praxis, die extrem geschwollene Füße hatte, Beine hatte. Man spricht dann von einer Elefantiasis, weil die Beine so aufgequollen waren infolge einer Schilddrüsenstoffwechselstörung, die sicherlich über Monate verschleppt worden war. Ja, man hatte nicht daran gedacht.
So, Frau Schütze-Kurt, wir schreiten jetzt zur Therapie. Ich drehe hier in diesen Applikator Ihre Kapsel unten rein und Sie nehmen die dann wie ein Sektglas, lassen die sich in den Mund fallen und trinken dann das Wasser hinterher.
Mhm. So, ist sie unten?
Ja, alles weg.
Okay, dann haben wir es geschafft. Sie müssen jetzt 1 Stunde nüchtern bleiben, damit die Kapsel gut aufgenommen wird in das Blut und dann gibt es Essen.
Nun bin ich also radioaktiv, denke ich, und dass mir der Magen knurrt. Im Moment das Einzige, was ich Außergewöhnliches spüre. Nun gut, im Krankenhaus zu sein, ohne sich krank zu fühlen oder Schmerzen zu haben, ist an sich schon außergewöhnlich genug. Aber gerade weil die Atmosphäre so unaufgeregt und locker ist, bin ich unruhig. Irgendwie muss doch hier noch was passieren, etwas, das mir klar macht, dass ich abgeschottet, radioaktiv im Krankenhaus sitze und nicht im Hotelzimmer zum Kurzurlaub. Ich habe eine absolut sympathische Zimmernachbarin. Das Essen wird serviert, naja, und nachts wird mich kein kleiner Quälgeist hochjagen, der geschnullert werden muss. Während ich mich gedankenversunken auf die kommende ungestörte Nachtruhe freue, gehe ich ins Bad. Und prompt bin ich wieder im realen Krankenhaus. Denn ich starre direkt auf ein viereckiges Metallkästchen an der Wand mit einem Geldschlitz. Da muss man einen Chip reinschmeißen, damit man duschen kann. Und dann stehe ich vorm Waschbecken, das per Sensor angeht und sofort wieder aus, wenn die Hand 1 Zentimeter zu weit weggeht. Da kommt mir Schwester Sabine wieder in den Sinn, die mir bei der Zimmereinweisung erklärt hat, warum hier im Bad alles etwas anders ist.
Wir müssen einfach so ein bisschen schauen, das Wasser geht in eine Abklinganlage. Das muss ja genauso abstrahlen wie der Patient selbst auch. Das darf nicht ins Grundwasser. Das heißt, wenn wir hier wirklich zu viel Wasser verbrauchen, was noch nie vorgekommen ist, dann wird hier überhaupt kein Wasser mehr fließen. Deswegen halten wir da immer ein Auge drauf. Aber es geht so, dass bis jetzt alle Patienten zufrieden waren. Wir haben hier eine Toilette. Das ist eine normale Spülung, ein Vakuum. Das knallt etwas.
Hört sich an wie im Flugzeug.
Ja, geht aber nicht kaputt. Funktioniert ja auch ähnlich wie im Flugzeug. Was wir nicht haben dürfen, sind Toilettenbürsten. Dafür ist diese Druckpistole da.
Wieso keine Bürsten?
Das ist vom Strahlenschutz her nicht erlaubt, dass die Bürsten dann hier stehen. Alles, was aus dem Körper rausgeht, ist ja radioaktiv. Diese Bürste würde dann immer hier stehen und würde immer strahlen, vor sich hin strahlen. Und bei diesen ist es fließendes Wasser, kommt das halt nicht vor.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Patienten Sie verstrahlen? Wenn wir dann hier die Kapsel geschluckt haben, dann sind wir ja radioaktiv und Sie haben mit uns zu tun.
Ja, es ist einfach so, dass wir wissen, wo wir arbeiten. Wir werden aufgeklärt über die Strahlung. Es ist so, dass wir die Patienten natürlich versorgen, alles, was sie brauchen, aber Patienten, die selbstständig sind, uns dann so wenig wie möglich in Kontakt mit dem Patienten kommen, immer versuchen, einen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten, einen Sicherheitsabstand, und der Patient sich auch immer hinter diese Bleiwand begibt und die Schwester auf der anderen Seite steht. Wir tragen Plaketten und die wird monatlich gemessen und da sieht man, ob wir zu viel Strahlung abbekommen haben oder nicht. Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen. Es ist noch nie eine Schwester auf eine andere Station gegangen.
Die Schilddrüse hat verschiedene Zellformationen, sogenannte Follikel, in denen vorgefertigte Schilddrüsenhormone gesammelt werden. Diese Schilddrüsenfollikel bilden sozusagen ein Speicherreservoir für die Schilddrüsenhormone. Stellen Sie sich eine Baustelle vor, auf der ein Haus gebaut wird. Da liegen Ziegel rum als Grundsubstanz, aber Sie brauchen, um aus diesen Ziegeln ein Haus zu machen, auch andere Substanzen, zum Beispiel Zement, Sand. Und so ähnlich kann man sich das mit dem Jod auch vorstellen. Die Jodatome werden in eine Grundsubstanz eingebaut, die dann hinterher ein Schilddrüsenhormon darstellt. Ohne Jod lässt sich dieses Schilddrüsenhormon nicht aufbauen. Und die Produktion dieser beiden Hormone T3 und T4, T3 ist übrigens das, was 3 Jodatome braucht und T4 das, was 4 Jodatome braucht, wird so geregelt, dass die Hirnanhangsdrüse, die sozusagen als übergeordnetes Kontrollorgan, so ähnlich wie ein Thermostat bei der Heizung funktioniert, diese Hirnanhangsdrüse gibt der Schilddrüse bestimmte Signale, die dann letztendlich dazu führen, dass die Schilddrüse mehr oder weniger arbeitet.
Bei einer Überfunktion der Schilddrüse verselbstständigen sich manche Zellen. Zumeist sind das winzige Knoten, die sich aufgrund eines Jodmangels über mehrere Jahre hinweg gebildet haben. Diese Knoten hören nicht mehr auf die Hirnanhangsdrüse. Sie nehmen einfach so viel Jod, wie sie kriegen, und stellen damit so viele Schilddrüsenhormone her, wie sie können, auch wenn die Hormone nicht gebraucht werden. Diese Eigenschaft der nimmersatten sogenannten heißen Knoten macht sich die Radiojodtherapie zunutze.
Wir müssen unterscheiden zwischen zwei Strahlensorten des Jods. Und zwar das eine ist die wirksame Strahlung, die nur eine Reichweite von 2 Millimetern hat, die also wirklich auf die Schilddrüse, auf die Zellen, in die das Jod aufgenommen wird, begrenzt wird. Eine andere Strahlensorte, die für die Therapie gar nicht notwendig ist, die kommt aus dem Körper heraus. Und vor dieser Strahlensorte will der Gesetzgeber andere Menschen schützen.
Gemeint ist die Gammastrahlung, die sozusagen als Nebeneffekt entsteht. Denn das verabreichte Jod-131 setzt hauptsächlich Beta-Strahlen von extrem kurzer Reichweite frei. Die ist für die Therapie interessant. Einige der Beta-Teilchen werden aber weiter in Gammastrahlen umgewandelt, die einige Meter weit reichen.
Die Schilddrüse nimmt das Radiojod aus dem Blut auf und baut es in den Zellen in die Hormone ein. Und dort in diesen Zellen zerfällt das Jod dann, und durch diese, wir nennen es Beta-Strahlung, diese Strahlung mit der ganz kurzen Reichweite, wird dann das Gewebe verödet. Das heißt, die Zellen verlieren ihre Aktivität und sind nicht mehr in der Lage, Hormone zu produzieren, und damit wird dann die Überfunktion beseitigt.
Dr. Waltraud Eichhorn klingt fast ein bisschen wie ein schwärmender Teenie, wenn sie von der Radiojodtherapie erzählt. Sie weiß natürlich, dass bei den Worten radioaktive Strahlung die Menschen zuerst an Tschernobyl denken. Vor 20 Jahren explodierte dort der 4. Reaktorblock des Atomkraftwerks. Die freigesetzte Radioaktivität hat Millionen Menschen verseucht, nicht nur in der unmittelbaren Umgebung. Gegen diese Bilder im Kopf hat Waltraud Eichhorn einen schweren Stand. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Nuklearmedizin in Mainz und kennt die Radiojodstation seit ihrer Zeit als Assistenzärztin. Es ist ihr wichtig zu betonen, dass diese Therapie sehr sanft heilt und nichts ist, vor dem man Angst haben müsste, auch wenn die Patienten einige Tage im Krankenhaus bleiben.
Die Bestimmungen sind in der letzten Zeit so gelockert worden, dass dieser stationäre Aufenthalt maximal 3 bis 4 Tage beträgt. In dieser Zeit wird auch das Jod, was nicht in die Schilddrüse aufgenommen wird, mit dem Urin ausgeschieden und kann dann entsprechend in der Klinik auflagengerecht entsorgt werden. Eine sehr wichtige Rolle spielt natürlich auch die gute Betreuung während der Therapie. Es kann zum Beispiel sein, dass durch den Untergang der Zelle nochmal Schilddrüsenhormone vermehrt freigesetzt werden, der Patient nochmal in eine Überfunktion kommt und dann können wir natürlich, wenn er stationär ist, sofort entsprechend reagieren.
Und auch wenn die Patienten entlassen werden, strahlen sie noch mit einer gewissen Restaktivität.
Diese Aktivität ist aber so niedrig, dass Angehörige, die im darauffolgenden Zeit sich in 2 Meter Abstand von dem Patienten aufhalten, eine Strahlendosis von maximal 1 Millisievert bekommen. Was kann man sich darunter vorstellen? Wenn man in Deutschland lebt, kriegen wir eine durchschnittliche Dosis durch die natürliche Strahlung von 2 bis 5 Millisievert, in Schweden erheblich höher, sodass also dieser Angehörige eine Strahlendosis bekommt, die deutlich unter der natürlichen Strahlenbelastung liegt. Oder als anderes Beispiel, diese Belastung durch Angehörige würde etwa 10 Atlantikflügen entsprechen. Also was ein Reisender freiwillig, der in Amerika unterwegs ist, in kurzer Zeit in Kauf nimmt.
Ja, am meisten erinnert mich ans Krankenhaus das Abendessen um 17 Uhr.
So, die Damen. Darf ich abrollen?
Ja, Sie können dann endlich dann doch.
Fertig geworden.
Ja, heute haben wir es dann schon geschafft. Danke.
Ja, es ist kein Problem, wenn Sie etwas länger brauchen.
Dankeschön.
Bitte. Sonst alles in Ordnung?
Ja, alles bestens. Okay.
Meine Mitbewohnerin Helga und ich haben uns hier gut eingerichtet. Das vollgestopfte, kleinwirkende Krankenhauszimmer drückt die Stimmung überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die Enge sorgt dafür, dass wir uns schnell näher kommen. Und schon bald bleiben Bücher und Strickzeug links liegen und wir sitzen schwatzend am Tisch wie alte Freundinnen. Und natürlich sind wir auch in kürzester Zeit bei unseren Schilddrüsengeschichten angekommen. Helga und ich haben heiße Knoten und wir erinnern uns beide ganz genau an den Arztbesuch, als sie festgestellt worden sind. Ich erzähle, wie ich mit extrem überstrecktem Kopf in einem abgedunkelten Raum liege, wie der Arzt den Schallkopf vom Ultraschallgerät fest an meinen Hals drückt und gleichzeitig hektisch auf irgendwelche Knöpfe hämmert. Währenddessen murmelt er vor sich hin, hier ist ein Knoten von der und der Größe und da und hier auch noch. Ich war gedanklich schon längst bei meinem Testament, bevor ich nur Sekunden später erfuhr, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss.
Wir können als Faustregel sagen, dass etwa 50% der 60-Jährigen in Deutschland Knoten in der Schilddrüse hat. Zum Teil große Knoten, zum Teil mehr als einen. Diese Knoten können ja heiße Knoten sein, das heißt Knoten, die sozusagen nicht mehr auf ihre Hirnanhangsdrüse hören, sondern einfach so viel arbeiten, wie sie gerade lustig sind oder wie sie gerade Jod bekommen. Und es können kalte Knoten sein, die sehr viel weniger arbeiten als der Rest ihrer Umgebung oder der Rest der Schilddrüse. Diese Unterscheidung kann man mit Hilfe eines Sintigramms machen und nur mit Hilfe eines Sintigramms. Man hat versucht, das über einen Ultraschall, über Durchblutungsverhältnisse rauszukriegen. Das scheint aber nicht so richtig zu funktionieren.
Knoten in der Schilddrüse sind anders als Knoten in der Brust etwa fast nie bösartige Geschwüre beschwichtigt, Endokrinologe Matthias Bayer. Heiße Knoten entarten sowieso nie. Das tun nur die kalten.
Man kann davon ausgehen, dass nur ein Minimum der kalten Knoten in der Schilddrüse bösartig ist. Und die Kunst eigentlich der Beratung des Patienten liegt immer darin zu sehen, in welchem Moment mache ich den Patienten jetzt grundlos bange vor seiner eigenen Schilddrüse und wo habe ich die Aufgabe, doch etwas konsequenter darauf hinzuweisen, dass der ein oder andere Knoten dann schlichtweg operiert gehört. Es ist so, dass wir mit einem Konzept, bei dem wir nicht jeden kalten Knoten operieren, aber den Patienten auch nicht mit dem kalten Knoten alleine lassen, doch in den letzten Jahren sehr gut gefahren sind, dass wir eigentlich keine Patienten haben, bei denen wir jahrelang eine bösartige Erkrankung sozusagen haben wachsen lassen oder haben wachsen sehen.
Schilddrüsenknoten werden in den kommenden Jahren gerade bei jüngeren Leuten immer seltener vorkommen. Einen Kropf, wie er noch vor 20 Jahren bei den Jugendlichen ausgesprochen häufig war, sieht man schon jetzt kaum noch. Und das hat einen guten Grund. Deutschland gilt seit einigen Jahren nicht mehr als Jodmangelgebiet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat uns eine gute Jodversorgung bescheinigt. Und ein Kropf oder Schilddrüsenknoten sind Folgen eines jahrelangen Jodmangels.
Ich denke schon, dass wir den Slogan, den wir früher so bezeichnet haben, dass man sagte, esst Jod in Tablettenform, heute umändern können in nehmt jodiertes Speisesalz dort, wo Salz benötigt wird. bei einer generellen Verwendung von jodiertem Speisesalz, bei einigermaßen regelmäßigem Genuss von Seefisch, ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass in der Gesamtbevölkerung niemand mehr durch Jod in großen Mengen gefährdet werden kann und dass die Jodversorgung eben, wie eben schon gesagt, erheblich besser ist als noch vor vielen Jahren.
200 Mikrogramm Jod sollten wir täglich zu uns nehmen, so die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir kriegen durchschnittlich aber nur 120 Mikrogramm dieses Spurenelements täglich zusammen. Das ist zu viel, um noch von einem Mangel zu sprechen, und zu wenig, um zu jubeln. Deshalb sollten die Kampagnen für die Verwendung von Jodsalz weitergehen, meint Dr. Bayer. Und ihm ist klar, dass er mit solchen Äußerungen auch Widerspruch hervorruft. Denn Menschen mit einer Überfunktion oder einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse sollten Jod meiden, um ihrer Schilddrüse nicht noch mehr Futter zu geben. Außerdem zählt Jod zu den Spurenelementen und das bedeutet, dass es auch nur in Spuren, also im Mikrogrammbereich, aufgenommen werden sollte. Extrem hohe Dosen können schädlich sein, doch die finden sich nur in medizinischen Kontrastmitteln oder in einigen Nahrungsergänzungsmitteln auf Algenbasis.
Auch jemand mit einer Hashimoto-Thyreoiditis, das heißt mit einer Autoimmunerkrankung, bei der sich Antikörper bilden, die an der Schilddrüse sitzen und bestimmte Funktionsstörungen auslösen können, nicht auslösen müssen, besteht überhaupt keine Gefahr, wenn diese Menschen Lebensmittel zu sich nehmen, in denen jodiertes Speisesalz verwendet wird. Das ist in etwa so, wie wir es in vielen Ländern, Österreich, Schweiz, Skandinavien, Dänemark, USA, schon seit vielen Jahren haben. Und dort kann man sehen, dass auch nach ganz vielen Jahren, in denen das Speisesalz jodiert wurde, kein erhöhter Anstieg von irgendwelchen Autoimmunthyreopathien, irgendwelchen Hashimoto-Thyreoiditiden oder entzündlichen Erkrankungen der Schilddrüse aufgetreten ist. Auch das, was man früher schon mal befürchtet hat, dass mehr Überfunktionen bei sogenannten heißen Knoten der Schilddrüse auftreten würde, lässt sich in diesen Ländern nicht erkennen.
Das heißt auch, dass Menschen mit einer Überfunktion der Schilddrüse nicht länger vom Jodsalz abgeraten werden braucht. Eine Tatsache, die selbst bei Ärzten noch weitgehend unbekannt ist. Wesentlich bekannter dagegen ist inzwischen, dass man öfter mal die Funktion der Schilddrüse überprüfen lassen sollte. Ob dieses kleine schmetterlingsförmige Organ normal arbeitet, lässt sich anhand einer Blutuntersuchung ganz leicht klären. Dabei wird der TSH-Wert bestimmt. TSH ist der Botenstoff, der von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird, um die Hormonproduktion der Schilddrüse zu regulieren. Ein hoher TSH-Wert deutet deshalb auf eine Unterfunktion hin. Ein niedriger TSH-Wert auf eine Überfunktion.
Wir sehen immer wieder, dass einfache Bestimmungen der Schilddrüsenfunktion doch mittlerweile Einzug gehalten hat in übliche Laborroutinebestimmungen. Das heißt, dass wenn ein Patient wissen will, ob bei ihm alles in Ordnung ist, nicht nur rote Blutkörperchen gezählt werden oder weiße Blutkörperchen oder mal ein Kalium und ein Nierenwert gemessen werden, sondern meistens wird heutzutage auch das sogenannte TSH, ein guter Parameter für die Funktion der Schilddrüse, mitgemessen. Insbesondere dann, wenn Beschwerden in Form von Herzrasen, Haarausfall, Müdigkeit, vermehrtem Schwitzen vorliegen, haben wir zumindest den Eindruck, dass im Vergleich zu einer Situation von vor 10, 15 Jahren doch sehr viel häufiger an diese einfache Bestimmungsmethode gedacht wird.
Guten Morgen, liebe Patientin. Legen Sie sich bitte für die Messung bereit. Kopfteil flach, Kopfkissen raus. Es betreut Sie heute Frau Mandig.
Das ist das letzte Mal, dass mich dieser Gong morgens um 7 gnadenlos aus meinen Träumen reißt. Meine 5 Tage hier sind vorbei und ich muss sagen, dass die Zeit rasend schnell vergangen ist. Den größten Teil meiner Lektüre nehme ich zwar ungelesen mit nach Hause, dafür habe ich die Telefonnummer einer neuen guten Bekannten in der Tasche. Gleich kommt Frau Mannlieg, um mir Blut abzunehmen für die aktuellen Schilddrüsenwerte. Danach wird noch ein Scintigramm gemacht und dann heißt es Tschüss.
Vielen Dank, die Messung ist beendet.
Es gibt in der letzten Zeit Diskussionen, dass man bereits ab einem TSH-Wert von 2,5 damit rechnen muss, dass doch Unterfunktionsprobleme auftreten. Wie das mit diesen ganzen Diskussionen ist, da gibt es immer Befürworter und Gegner. Das wird sich sicherlich noch einige Jahre hinziehen, bis man da mal einen Konsens gefunden hat, ob man tatsächlich den oberen Normbereich dieser TSH-Werte so weit nach unten bringen sollte, dass man damit einen relativ großen Teil der Bevölkerung für behandlungsbedürftig erklärt.
Matthias Bayer ist nicht nur niedergelassener Endokrinologe, er sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat des Forums Schilddrüse. In dieser Funktion ist er immer wieder an Diskussionen über die Behandlung dieses winzigen Organs beteiligt. Dazu gehört auch die, wie man geheilte Krebspatienten, denen die Schilddrüse entfernt worden ist, am besten weiter behandelt.
Es gibt Untersuchungen, die zusätzlich einen positiven Effekt gesehen haben mit einer Jodgabe, wobei es im Moment noch nicht ganz geklärt ist, ob das tatsächlich ein Mangelersatz ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Mangel nicht mehr so dramatisch ist wie früher, oder ob da möglicherweise andere Wirkungen des Jods noch eine Rolle spielen, die wir zurzeit noch nicht kennen. Das ist aber noch sicherlich Streitpunkt und auch Diskussionspunkt bei entsprechenden Expertenversammlungen. Und da wird sich sicherlich im Laufe der nächsten Jahre noch ein bisschen was tun.
Es gibt noch viele offene Fragen, gerade zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen. In dieser Hinsicht ist derzeit einiges in Bewegung. Außerdem fehlen hilfreiche Statistiken, etwa zu Schilddrüsenüber- bzw. Unterfunktionen.
Der erste schwarze Fleck, der mir so einfallen würde, wäre ja zum Beispiel die Fragestellung, wie viel Menschen mit Autoimmunsympathien gibt es in so einem Land wie in Deutschland? Haben wir möglicherweise durch irgendwelche äußeren Einflüsse oder durch irgendwelche Behandlungsänderungen in den letzten Jahren, haben wir dadurch einen Anstieg oder einen Abfall der Autoimmunsympathien? Das ist sicherlich noch ein schwarzes Loch, von dem man nicht so ganz schrecklich viel weiß.
Entsprechende Untersuchungen laufen. Doch bis zuverlässige Zahlen vorliegen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Und erst dann werden auch neue Behandlungsansätze bei den Autoimmunerkrankungen sinnvoll diskutiert werden können. Betroffene müssen also weiter darauf hoffen, dass man ihnen irgendwann umfassend helfen kann. Denn noch sind nicht alle Schilddrüsenerkrankungen so gut therapierbar wie einfache Über- oder Unterfunktionen.
Frau Schütze-Kurt, nehmen Sie Platz.
Guten Morgen.
Ihre Schilddrüse hat jetzt ja so weit abgestrahlt, dass Sie nach Hause gehen können. Sie sehen hier auf dem Bild, dass die Schilddrüse das Jod sehr gut aufgenommen hat. Sie können sich hier zu Hause im Grunde ganz normal wie vorher verhalten. Was ich Ihnen aber raten würde, gerade weil Sie kleine Kinder haben, wenn die nachts zu Ihnen ins Bett kommen, das muss ja nicht sein, dass die 8 Stunden dann neben Ihrer Schilddrüse liegen, dann muss entweder das Kind oder die Mutter das Bett wechseln.
Wie geht es jetzt weiter?
Bis Sie hier zur Kontrolle kommen, gehen Sie bitte in 4-wöchigen Abständen zum Hausarzt, lassen sich die Schilddrüsenhormonwerte kontrollieren und kommen dann in 6 Monaten zu uns zu der abschließenden Untersuchung. Wir haben die Aktivität so berechnet, dass eigentlich Sie eine normale Funktion haben sollten, muss man aber letztendlich beweisen mit der Blutuntersuchung.
Okay, gut.
Jo, tschüss und alles Gute und bis in 6 Monaten.
Ja, danke schön.